Erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 27. April. Aus der Übersetzung Neues Leben, Richter Kapitel 7, Vers 1 bis Kapitel 8, Vers 21. Gideon besiegt die Midianiter. Jerubbaal, das ist Gideon, und seine Leute brachen früh am Morgen auf und zogen zur Quelle Harod. Die Heere von Midian lagerten nördlich von ihnen im Tal beim Hügel More. Der Herr sagte zu Gideon: Du hast zu viele Leute bei dir. Wenn ich dir so den Sieg über Midian schenken würde, könnten sich die Israeliten vor mir damit brüsten, dass sie sich aus eigener Kraft gerettet hätten. Sag deshalb den Leuten: Wer sich fürchtet oder Angst hat, soll weggehen und nach Hause zurückkehren. Da gingen 22.000 von ihnen nach Hause und nur 10.000 blieben und waren bereit zu kämpfen. Doch der Herr sagte zu Gideon: Es sind immer noch zu viele Leute. Führe sie ans Wasser hinunter, ich werde sie dort prüfen und dir zeigen, wer mit dir gehen soll und wer nicht. Als Gideon seine Krieger zum Wasser führte, sagte der Herr zu ihm: Alle Männer, die das Wasser mit der Zunge schlürfen wie die Hunde, sollst du in einer Gruppe zusammenstellen. Und alle Männer, die sich zum Trinken hinknien, sollen eine zweite Gruppe bilden. Nur 300 Männer schlürften das Wasser aus ihren Händen, alle anderen knieten sich hin, um zu trinken. Der Herr sagte zu Gideon: Mit diesen 300 Männern, die das Wasser aus der Hand geschlürft haben, werde ich euch retten und dir den Sieg über die Midianiter schenken. Alle anderen sollen nach Hause gehen. Da sammelte Gideon die Vorräte und Widerhörner der anderen Krieger ein und schickte sie zu ihren Zelten zurück. Die 300 Männer aber behielt er bei sich. Das Lager der Midianiter befand sich unten im Tal. In jener Nacht sagte der Herr zu Gideon: Steh auf, steig hinab zum Lager der Midianiter, denn ich schenke dir den Sieg über sie. Wenn du jedoch Angst hast, sie anzugreifen, dann geh mit deinem Knecht Pura ins Lager hinunter. Belausche, was die Midianiter sagen, dann wirst du Mut fassen und mit leichterem Herzen angreifen. Also nahm Gideon Pura und schlich mit ihm zusammen hinunter zu den Wachen des feindlichen Lagers. Die Heere von Midian, Amalek und den Völkern des Ostens hatten sich so zahlreich wie ein Schwarm Heuschrecken im Tal niedergelassen. Ihre Kamele waren zahllos wie die Sandkörner am Meer. Gideon schlich sich an, als ein Mann seinem Kameraden gerade seinen Traum erzählte. Der Mann sagte: Ich habe geträumt, dass ein Laib Gerstenbrot ins midianitische Lager rollte. Er traf ein Zelt und warf es um, so dass es völlig zerstört dalag. Sein Kamerad antwortete: Dein Traum kann nur eines bedeuten. Gott hat Gideon, dem Sohn von Joasch, dem Israeliten, den Sieg über Midian und die verbündeten Heere gegeben. Als Gideon den Traum und seine Deutung hörte, warf er sich vor Gott nieder und dankte ihm. Dann kehrte er ins israelitische Lager zurück und rief: Steht auf, der Herr hat euch den Sieg über die Midianiter geschenkt. Er teilte die 300 Männer in drei Gruppen auf und gab jedem ein Widderhorn und einen Tonkrug mit einer Fackel darin. Dann sagte er zu ihnen: Behaltet mich im Auge, wenn ich am Rand des Lagers bin, dann tut genau dasselbe wie ich. Sobald ich und die Männer bei mir in ihre Hörner blasen, blast ihr auf der anderen Seite des Lagers ebenfalls in die Hörner und ruft: Für den Herrn und für Gideon. Gideon und die 100 Männer, die ihn begleiteten, erreichten den äußeren Rand des midianitischen Lagers kurz nach dem Wachwechsel, gerade als die mittlere Nachtwache begann. Da bliesen sie in ihre Hörner und zertrümmerten gleichzeitig die Krüge, die sie mit sich trugen. Daraufhin ließen auch die anderen Gruppen ihre Hörner erschallen und zerschmetterten die Krüge. Sie hielten die Fackeln in der linken Hand und die Hörner in der rechten und schrien: Ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Dabei blieben sie jedoch an ihren Plätzen rund um das Lager stehen. Im Lager riefen alle durcheinander, schlugen Alarm und riefen zur Flucht auf. Als die 300 Israeliten in ihre Hörner bliesen, fügte es der Herr, dass sich die Krieger im Lager gegenseitig bekämpften, und das ganze Heer floh bis nach Beth-Schitta bei Zereda und an die Grenze von Abel-Mehola bei Tabat. Daraufhin rief Gideon die Krieger von Naphtali, Asser und ganz Manasse zusammen, und sie schlossen sich der Verfolgung des fliehenden Heeres von Midian an. Außerdem sandte er Boten ins Bergland von Ephraim und ließ ausrichten: Kommt herunter und greift die Midianiter an, nehmt ihnen die Wasserstellen bis Beth-Bara und den Jordan weg. Da wurden alle Männer vom Stamm Ephraim zusammengerufen, und sie besetzten die Wasserstellen bis Beth-Bara und den Jordan. Sie nahmen Oreb und Zeb, die beiden midianitischen Fürsten, gefangen und töteten Oreb auf dem Stein des Oreb und Zeb an der Kelter von Zeb. Dann setzten sie den Midianitern weiter nach. Die Köpfe von Oreb und Zeb brachten sie zu Gideon auf die andere Seite des Jordan. Gideon tötet Sebach und Zalumna. Und die Leute von Ephraim fragten Gideon: Warum hast du uns das angetan? Warum hast du nicht nach uns rufen lassen, als du ausgerückt bist, um gegen die Midianiter zu kämpfen? Und sie stritten heftig mit ihm. Doch Gideon entgegnete ihnen: Was habe ich schon getan, verglichen mit euch? Ist nicht die Nachlese von Ephraim besser als die Weinlese von Abiezer? Gott hat euch den Sieg über die midianitischen Fürsten Oreb und Zeb geschenkt. Was habe ich im Vergleich dazu vollbracht? Als sie diese Antwort hörten, waren sie nicht mehr zornig auf Gideon. Dann kam Gideon an den Jordan und überquerte ihn mit seinen 300 Männern. Sie waren von der Verfolgung des midianitischen Heeres völlig erschöpft. Als sie nach Sukkot kamen, fragte Gideon die Leute dort: Könnt ihr meinen Kriegern einige Brote zu essen geben? Sie sind sehr müde. Ich verfolge Sebach und Zalumna, die Könige von Midian. Doch die Obersten von Sukkot gaben ihm zur Antwort: Noch hast du Sebach und Zalumna nicht gefangen. Warum sollten wir dann deinem Heer Brot geben? Da sagte Gideon: Wenn der Herr mir den Sieg über Sebach und Zalumna geschenkt hat, werde ich zurückkehren und euch mit den Dornen und Stacheln der Wüste das Fleisch verdreschen. Von dort zog Gideon hinauf nach Pnuel und trug die gleiche Bitte vor, erhielt jedoch die gleiche Antwort wie von den Männern in Sukkot. Da sagte er zu den Einwohnern von Pnuel: Wenn ich siegreich zurückkehre, werde ich diesen Turm einreißen. Sebach und Zalumna hielten sich mit ihrem Heer von etwa 15.000 Kriegern in Karkor auf. Es war der Rest des vereinigten Heeres des Ostens. 120.000 Männer waren bereits gefallen. Gideon zog auf der Karawanenstraße östlich von Nobach und Jogboa hinauf und schlug das Heer, das sich in Sicherheit wähnte. Sebach und Zalumna flohen, aber Gideon verfolgte sie. Er nahm diese beiden Könige von Midian gefangen und versetzte alle ihre Soldaten in Angst und Schrecken. Danach kehrte Gideon, der Sohn von Joasch, aus dem Kampf über den Heerespass zurück. Dort nahm er einen jungen Mann von den Leuten aus Sukkot gefangen und fragte ihn aus. Er ließ ihn die Namen aller 77 Obersten und Ältesten der Stadt aufschreiben. Und als er zu den Leuten von Sukkot kam, sagte er: Hier sind Sebach und Zalumna. Ihretwegen habt ihr mich verhöhnt und gesagt: Noch hast du Sebach und Zalumna nicht gefangen. Warum sollten wir dann deinem Heer Brot geben? Daraufhin ergriff er die Ältesten der Stadt und schlug sie mit Dornen und Stacheln aus der Wüste. Den Turm von Pnuel ließ er einreißen und alle Männer in der Stadt töten. Danach fragte Gideon Sebach und Zalumna: Die Männer, die ihr in Tabor getötet habt, wie sahen die aus? Wie du, antworteten sie, Sie sahen alle aus wie Königssöhne. Das waren meine Brüder, die Söhne meiner Mutter, rief Gideon aus. So wahr der Herr lebt, ich hätte euch nicht getötet, wenn ihr sie am Leben gelassen hättet. Und er wandte sich zu Jether, seinem ältesten Sohn, und befahl ihm, auf, töte sie. Aber Jether zog sein Schwert nicht, denn er war noch ein Kind und hatte Angst. Da verlangten Seba und Zalumna von Gideon, steh du auf und töte uns selbst. Wie der Mann ist, so ist auch seine Stärke. Und Gideon stand auf und tötete die beiden und nahm sich die kleinen Monde von den Hälsen ihrer Kamele. Aus der Übersetzung das Buch Lukas Kapitel 6, die Verse 12 bis 35. Die 12 Gefährten von Jesus. In diesen Tagen ging Jesus weg auf einen Berg, um dort zu beten. Er verbrachte die ganze Nacht im Zwiegespräch mit Gott. Als dann der Morgen gekommen war, rief er seine Schüler zu sich und wählte 12 von ihnen aus. Diese 12 bezeichnete er auch als Apostel, Botschafter. Es waren folgende Männer: Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, Andreas, sein Bruder, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn von Alphäus, Simon, der auch Zelot, das heißt Widerstandskämpfer, genannt wurde, Judas, der Sohn von Jakobus, und Judas Iskariot, der schließlich zum Verräter wurde. Dann kam er zusammen mit ihnen herunter vom Berg und stellte sich auf eine ebene Fläche. Dort war auch eine große Gruppe seiner Schüler und eine riesige Menschenmenge, die aus der ganzen Provinz Judäa und aus Jerusalem und aus der Gegend von Tyrus und Sidon zusammengekommen war. Sie wollten hören, was Jesus sagte, und von ihren Krankheiten geheilt werden. Und auch die, die von bösartigen Geistesmächten gequält waren, wollten gesund werden. Die ganze Menschenmasse wollte ihn unbedingt anfassen, weil von ihm Kraft ausging, die alle gesund machte. Wahres Glück. Da ließ Jesus seine Augen über seine Schüler streifen und sagte: Wahres Glück habt ihr, Besitzlosen, denn die neue Wirklichkeit Gottes gehört euch. Wahres Glück habt ihr, die ihr jetzt und hier Hunger leidet, denn ihr werdet so richtig satt werden. Wahres Glück habt ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet voller Freude lachen. Wahres Glück habt ihr, wenn die Menschen euch voller Hass begegnen, wenn sie euch ausgrenzen und beschimpfen und selbst euren Namen als böse verwerfen, weil ihr zum Menschensohn, dem von Gott Beauftragten, gehört. Freut euch, wenn das geschieht, ja, veranstaltet einen Freudentanz, denn für euch liegt in Gottes Wirklichkeit eine große Belohnung bereit. Genau dasselbe haben damals die Vorfahren dieser Leute den von Gott gesandten Propheten angetan. Ernste Warnungen. Doch schlecht wird es euch ergehen, ihr Reichen, denn ihr habt schon jetzt ein angenehmes Leben. Schlecht wird es euch ergehen, die ihr jetzt im Überfluss lebt, denn ihr werdet Hunger erleiden. Schlecht wird es euch gehen, die ihr jetzt sorglos lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Lasst euch warnen, wenn euch alle Menschen applaudieren, denn genau dasselbe haben die Vorfahren dieser Leute bei den Lügenpropheten getan. Feindesliebe. Aber euch, die ihr auf mich hört, sage ich: Begegnet euren Feinden mit Liebe. Tut denen Gutes, die euch voller Hass ablehnen. Sprecht Segen aus über die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch mit Beleidigungen überhäufen. Halte dem, der dir ins Gesicht schlägt, auch noch die andere Wange hin. Schenke dem, der dir deine Jacke entreißt, auch noch dein Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn jemand deine Sachen an sich nimmt, fordere sie nicht von ihm zurück. behandelt die Leute genauso, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Denn wenn ihr nur die liebevoll behandelt, die euch auch in Liebe begegnen, worin besteht dann eure besondere Freundlichkeit? Denn selbst die, die gegen Gottes Gebote verstoßen, begegnen denen in Liebe, die ihnen Liebe entgegenbringen. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die wiederum für euch Gutes tun, worin besteht dann eure besondere Leistung? Denn genau das tun ja auch die, die ansonsten gegen Gottes Gebote verstoßen. Und wenn ihr anderen deshalb etwas ausleiht, weil ihr euch dafür bestimmte Gegenleistungen erhofft, was ist daran schon so besonders? Denn selbst die, die Gottes Gesetz nicht beachten, leihen denen, die genauso wie sie leben, und verfolgen dabei das Ziel, eine entsprechende Gegenleistung zu erhalten. Handelt stattdessen so: Erweist euren Feinden wahre Liebe und tut ihnen Gutes. Verleiht, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Dann werdet ihr eine sehr große Belohnung erhalten. So werdet ihr euch als wahre Kinder des allmächtigen Gottes erweisen. Denn auch er ist großzügig zu den undankbaren und böswilligen Menschen. Aus der Übersetzung das Buch Psalm 97 und 98. Psalm 97. Freude über Gottes Herrschaft. Der Herr herrscht als König. Es juble die Erde und freuen sollen sich auch die zahllosen Inseln. Wolkendichte und Dunkelheit sind rings um ihn her. Gerechtigkeit und Recht, darauf ist sein Thron gegründet. Feuer geht vor ihm her und verzehrt seine Feinde ringsumher. Seine Blitze erhellen den Erdkreis, das sieht die Erde und erbebt. Wie Wachs zerschmelzen die Berge vor dem Herrn, ja, vor dem Herrn der ganzen Welt. Die Himmel erzählen von seiner Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Doch schämen müssen sich alle, die Götzenbilder verehren, die sich etwas einbilden auf ihre Götzen. Werft euch vor ihm nieder, all ihr Götter. Das hört die Stadt Zion und freut sich. Darum jubeln die Frauen aus dem Stamm Juda über deine gerechten Urteile, Herr. Denn du bist der Herr, der Höchste über die ganze Erde. Sehr hoch erhaben bist du über alle Götter. Ihr, die ihr den Herrn lieb habt, hasst das Unrecht. Er bewahrt das Leben seiner Freunde, aus der Hand der Gottesfeinde reißt er sie. Licht strahlt auf über den Menschen, die gerecht leben, und Freude über denen, deren Herz aufrichtig ist. Freut euch, ihr Gerechten, über den Herrn und preist ihn. Erinnert daran, dass er heilig ist. Psalm 98. Ein Jubellied für Gott. Ein Gotteslied. Singt ein neues Lied für den Herrn, denn er hat Wunder getan. Seine rechte Hand hat ihm geholfen, ja, sein heiliger Arm. Der Herr hat seine Rettung gezeigt, vor den Augen der Völker hat er seine Gerechtigkeit deutlich gemacht. Er hat sich erinnert an seine Güte und Treue für das Volk Israel. Alle Enden der Erde sehen die Rettung, die von unserem Gott kommt. Jubelt vor dem Herrn, ihr alle auf der Erde. Ruft vor Freude, jubelt und musiziert. Macht Musik für den Herrn auf der Zither, ja, auf der Zither mit lauter Musik. Mit Trompeten und mit der lauten Posaune jubelt vor dem König, vor dem Herrn. Es tose das Meer und was darin ist, der Erdkreis und die auf ihm wohnen. Die Flüsse sollen in die Hände klatschen und die Berge miteinander jubeln vor dem Herrn, denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit und die Völker so, wie es richtig ist. Aus der Übersetzung Neues Leben, Sprüche, Kapitel 14, die Verse 7 und 8. Halte dich von den Narren fern, denn bei ihnen wirst du nichts Kluges finden. Der weise Mensch ist vorausschauend und rechnet mit dem, was kommt. Die Narren aber betrügen sich selbst.